Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Herzlich willkommen zu der nächsten Ausfahrt der Porzellanfuhre. Unsere heutige Fahrt wird nicht ganz so schön werden, weil wir befassen uns mit einem äußerst blutigen Mordfall. Und daher gleich an dieser Stelle eine Warnung, denn dieser Fall wird auch explizit beschrieben. Ja, nach dieser Warnung darf ich jetzt das Wort aber weitergeben an Willi. Um welchen Kriminalfall wird es denn heute gehen?
Ja, einen Kriminalfall, der sich anlehnt an den wohl berühmtesten Mordfall oder die berühmtesten Serienmordfälle, die die Weltgeschichte jemals mitbekommen hat.
Nämlich Jack the Ripper.
Jack the Ripper, man kennt das, also wir bewegen uns da in den 1880er Jahren, genauer gesagt 1888 in London, Whitechapel. Diese Dinge sind alle gemeinhin bekannt. Es sind 5 Morde, die Frauenmorde, Prostituiertenmorde, die direkt mit dieser Person, die bekanntlicherweise ja niemals wirklich gefangen wurde, niemals wirklich identifiziert wurde, zuzurechnen. Weitet man das Ganze ein bisschen aus, könnte man ja vielleicht 11 Morde, die sich in London abgespielt haben, ungefähr zu dieser Zeit mit hineinrechnen. Also die Experten streiten sich und es soll auch nicht wirklich heute um den englischen oder möglicherweise englischen, britischen Jack the Ripper gehen, sondern wir wollen uns nur seinen Namen ein bisschen ausborgen, denn was weit weniger bekannt ist, dass es ja in weiterer Folge, man könnte sagen als Konsequenz, mehrere Personen gab, mehrere Morde gab in anderen Ländern, teilweise auf anderen Kontinenten, die man diesem Jack the Ripper dann in die Schuhe geschoben hat. Eine dieser Geschichten, die ja im kollektiven Österreich komplett vergessen wurde, hat sich aber auch in Wien abgespielt. Die österreichische und teilweise auch die internationale Presse hat sich auf diesen Vorfall, diesen Mord in Wien-Otterkring übrigens, also im 16. Wiener Gemeindebezirk, man könnte sagen, eingeschossen, fokussiert. Und tatsächlich ist diese Mordgeschichte für Wiener Verhältnisse außergewöhnlich.
In welchem Jahr kommt es zu dem Vorfall?
Wir bewegen uns da im Jahr 1898 und zwar im Dezember 1898.
Das heißt 10 Jahre nach Jack the Ripper in London.
Genau, richtig. 10 Jahre danach, das heißt theoretisch zumindest, hätte er zu dem Zeitpunkt noch am Leben sein können. Das war ja und ist bis heute eigentlich nicht wirklich klar. Das Jahr 1898 war aus verschiedenen Gründen ja für Wien, für Österreich und auch für die höchsten Gesellschaftsschichten ein trauriges. Wie wir wissen, wir haben einmal den Fall von oder den Tod von Kaiserin Elisabeth am 10. September ja schon ein bisschen abgearbeitet, behandelt. Und ja, einige Wochen danach kommt es zu einem Vorfall in den untersten Bevölkerungsschichten Wiens, der wie gesagt heute keine Rolle mehr spielt, aber damals ganz Wien wirklich beschäftigt hat. Es hat sehr viel Angst gegeben, sehr viel Aufregung gegeben. Die Presse hat sich da eingeschalten und man war ernsthaft der Meinung, dass der berühmte Jack the Ripper vielleicht nach Wien emigriert ist oder zumindest, wie es auch ja, beschrieben wurde, zu Gast in Wien gewesen sei.
Das heißt, die Zeitungen haben ihn auch als Jack the Ripper betitelt?
Ja, das ist richtig. Ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht so sehr erwartet, erstens, weil es ein englischer Begriff ist, der in der damaligen Zeit sicherlich noch nicht so viel Rolle spielte, wie das heute in der Bevölkerung ist. Aber man findet diesen Begriff, man findet auch das deutsche Synonym, also Jack der Aufschlitzer oder Jack der Schlitzer, wurde ebenfalls in österreichischen oder deutschsprachigen Zeitungen gern verwendet. Aber die Ripper-Geschichte wird tatsächlich auch so, wie es wir heute noch kennen, schon getitelt oder gedruckt.
Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber warum eigentlich Jack? Ich meine, Ripper verstehe ich, Schlitzer, ja, aber warum eigentlich Jack?
Aber es ist wie John Doe, also eben, dass es einfach Jack verwendet wird für den unbekannten Mörder. Weiß ich nicht, kann sein.
Ja, also die Geschichte geht ja, dass dieser Name Jack the Ripper grundsätzlich eine Presseerfindung ist. Vielleicht ganz allgemein gesprochen darf man sagen, dass die britische oder englische Presse in dem Fall einen anderen Stellenwert hatte und auch anders agiert hat, als das die österreichische damals zumindest über weite Strecken getan hat. Also die waren bekannt dafür, dass sie die Dinge weiterspinnen, dass sie versuchen, durch diese Fälle, die sie da wirklich bis zum Gehtnichtmehr behandelt haben, natürlich auch Auflagen zu steigern, zu erhöhen. Also diese Regenbogenpresse mit den ganzen Skandalen, die da drin steckt, die war ein bisschen stärker ausgeprägt, als das zu den Zeiten damals in Österreich, der österreichischen Presselandschaft, nachweislich ist. Was vielleicht auch ganz spannend ist, die österreichische Presse beschuldigt die britische Presse auch, und zwar direkt, zwar nicht ununterbrochen und dauernd, aber es gibt solche Artikel, dass die Presse mitschuld ist an solchen Auswüchsen. Also, dass es überhaupt zu solchen Dingen kommen kann, wird diskutiert, weil eben es Schundromane gibt, weil es Presseartikel gibt, die solche Gewaltszenen oder zumindest ähnliche Dinge darstellen und man davon ausgeht, dass manche Leute da wirklich getriggert wurden, würde man heute sagen.
Solche Dinge
nachahmen. Also die österreichische Presse war zumindest in gewisser Hinsicht wahrscheinlich etwas konservativer, als das bei den Briten der Fall war.
Ja, faszinierenderweise sieht man das ja bis heute in britischer Presse, dass Jack the Ripper immer noch großes Thema ist und heute immer noch gerätselt wird.
Das ist richtig, ja.
Theorien aufgestellt werden, wer es war. Also das geht bis jetzt.
Im Prinzip bis jetzt. In den neuesten Teilen oder Artikeln der Ripper-Forschung wird immer noch herumgebastelt. Es gibt DNA-Analysen, also es könnte dieser oder jener gewesen sein. Wenn man sich da informieren möchte, das Internet ist voll von diesen Dingen. Wie gesagt, das soll heute hier jetzt nicht der eigentliche Hauptteil unserer heutigen Folge sein, aber es wirkt eben ein bisschen nach. Ein wichtiger Punkt, ich habe schon angerissen zu Beginn, ist der, dass Jack the Ripper niemals erwischt wurde. Das heißt, man war offen für Spekulationen aller Art. Wenn man ein bisschen nachbohrt, ein bisschen nachforscht, dann erkennt man auch, dass in den kommenden Jahren bis Jahrzehnten immer wieder angebliche Sichtungen von Jack the Ripper gemacht wurden. Das heißt, es gibt eine Spur, die sich nach New York weiterzieht. In Wirklichkeit war das dann ein irischer Staatsbürger, der tatsächlich eine Prostituierte in New York angeblich in der East Side getötet hat, auf ähnlich grausame Weise wie der echte Jack the Ripper. Die US-Behörden, also in dem Fall eben die New Yorker Polizei, hat ihn erwischt. Er wurde zum Tode verurteilt, wurde dann auch hingerichtet. Und das ist deswegen erwähnenswert, weil die Amerikaner gemeint haben, also was die Briten dann über Monate hinweg nicht zusammengebracht haben, trotz dieser ganzen grausamen Fälle, haben wir im Handumdrehen gelöst. Wir haben ihn und jetzt kamen ja auch keine neuen Morde nach. Also muss er das gewesen sein. Tatsächlich war es eben nur ein Fall. Das heißt, ob ein zweiter Fall oder mehrere Fälle gefolgt hätten, weiß man nicht. Aber die Amerikaner haben das dann so ein bisschen auch auf ihre Fahnen geheftet, sie hätten Jack the Ripper erwischt. Eine weitere heiße Spur, die jetzt auch bei unserem Fall in Wien also ein bisschen interessant werden wird oder in die Richtung gehen wird, Berlin. Ein Berliner, der angeblich Jack the Ripper war, also deutschstämmig. Ein russischer Arzt wurde verdächtigt, der dann auch in die USA, wenn man so sagen möchte, abgehauen ist. Ein polnisch-jüdischer Fleischhauer, der übrigens wirklich in den näheren Kreis der Verdächtigen dann gezählt wurde, auch von den englischen Behörden. Auch solche Dinge gibt's. Und dann gibt's auch unter anderem, das sind die berühmteren Sachen, auch die sogenannte Melbourne Connection. Das heißt, eine Dame, die angeblich wusste, wer Jack the Ripper wirklich ist, dass er aus Australien kommt, dass er dort geboren ist und die dann eine ganze Menge Briefe geschrieben hat, wo sie ihn genau beschrieben hat und warum sie meint, er ist es und so weiter. Also solche Sachen gibt's.
Ist es vielleicht ein bisschen auch die Problematik bei Jack the Ripper, dass man Täterwissen nicht zurückgehalten hat?
Du
das heißt, dass es dann Nachahmer leicht hatten, dass es eben genauso aussieht wie am Tatort bei Jack the Ripper. Weil heute ist ja immer so, dass eigentlich Täterwissen nicht erwähnt wird. Oder ich sag mal, der Tatort nur skizziert wird und eben gewisse Sachen nicht erzählt werden, damit man eben unterscheiden kann Nachahmer.
Ja, das Original. Du hast absolut recht. Also das sind die sogenannten ermittlungstaktischen Gründe, warum dann in der Presse irgendwas nicht publiziert wird. Und das geht wieder so ein bisschen zurück, was wir eingangs gesagt haben, dass die Presse eben, britische Presse in dem Fall, wirklich alles rausgehauen hat und sogar noch ein bisschen mehr. Ja, also die haben ein paar Dinge dazu erfunden, ausgeschmückt, ist das schöne Wort, das da immer wieder verwendet wurde. Das stimmt auf jeden Fall.
Aber dann war er kein Narzisst, weil sonst hätte er sich gemeldet und gesagt, das stimmt aber nicht.
Na, das hat er eh. Er hat ja Briefe geschrieben.
Aber das gab es ja? Doch bei irgendeinem
das
Fall.
Das hat er ja. Ja, ja.
Und ich habe gesagt, na, also nicht bei Jack the Ripper jetzt, aber bei irgendeinem so, nein, das stimmt so nicht. Er hat sich dann wirklich gemeldet, weil er war eben beleidigt, dass er hat ja den anders und er hat es ja ganz ordentlich gemacht und die haben dann Blödsinn erzählt.
Stimmt.
Das im Wesentlichen trifft es aber auch zu, also es gibt eine Unzahl von sogenannten Ripper-Briefen, also die gehen wahrscheinlich in eine vierstellige Zahl, wovon ja wahrscheinlich 99% irgendwie unbrauchbar sind, aber es gibt einige wenige Briefe, die als echt angesehen wurden und auch noch werden bis heute, wo er sich persönlich zu Wort meldet und mit Dingen dann rausrückt, die im Prinzip nur er wirklich, wenn er es war, wissen kann oder konnte.
Stand das, schon. Das mit den Briefen auch in der Zeitung?
Das ja, ja, das ist natürlich. Also man hat alle möglichen Dinge da reingearbeitet, man hat die Briefe dann auch irgendwie veröffentlicht, zumindest teilweise. Es gibt dann auch so Geschichten, das sind alles diese Dinge, so Geschichten, dass eine Untermieterin, also nicht eine, eine Quartiergeberin, so muss man sagen, eine Frau von besserem Stand, das wird auch 10-mal betont in diesem Artikel, allerdings erst viel später, also es schon viel zu spät ist, um dann auch wirklich irgendwas daraus rauslesen zu können oder eingreifen zu können, den beschreibt und meint, ja, also da war ein junger Mann, der hat eine Weile bei mir gewohnt, der hat selber nicht gearbeitet, aber sein Vater und sein Bruder waren offensichtlich wohlhabend, der war immer voller Blut irgendwie, ja, und ich habe ihn mal darauf angesprochen und hat gemeint, na, er malt eigentlich nur sehr gerne und das ist nur rote Farbe und mein Messer hat er auch zu Hause gehabt, also alles ganz unverdächtig, ja, gerade zu der Zeit, wo die Dinge wirklich gelaufen sind und dann irgendwann einmal war er weg. Ja, also die ist nicht auf die Idee gekommen, dass sie in diesem Ganzen, das war eine Hysterie, nicht? Also das war ja wirklich eine Hysterie, gepaart mit einem Hype, zur Polizei geht und sagt, naja, bei mir ist einer, der ist seltsam und der ist immer blutverschmiert und eigenwillig und reden tut auch nicht viel und steht eben erst um 5 am Abend oder Nachmittag auf. Das beschreibt sie nämlich wirklich. Vor 17 Uhr ist der nie aufgestanden. Dann war er die ganze Nacht irgendwo und kein Mensch wusste eigentlich, wo und wann er zurückkommt.
Vom Malen.
Vom Malen, ja, er hat mitten in der Nacht gemalt, die Themse vielleicht, was weiß ich.
War der Nietzsche?
Und ja,
Zeitreisender.
So ein Zeitreisender. Also solche Dinge hat es auch gegeben, ja, so kurioser ohne Ende, was das betrifft. Also, aber wie gesagt, verbeißen wir uns jetzt nicht so sehr in den Original Jack the Ripper, von nach wie vor niemand genau weiß, wer es wirklich war, sondern den Ableger, wenn man das so ausdrücken darf, der für sehr viele Gerüchte in Wien gesorgt hat. Denn am 27. Dezember 1898 um circa 8 Uhr morgens wird in Otterkring in einem sehr armseligen Quartier eine Frauenleiche gefunden. Ihr Name war Franziska Hofer. Von ihrer Schwester. Ihre Schwester hat sich Sorgen gemacht, denn es kam keine Nachricht mehr von Franziska. Es wäre geplant gewesen, dass sich die beiden Frauen in aller Früh treffen. Franziska hätte einen Gerichtstermin gehabt und geplant gewesen wäre, dass Franziska sich von ihrer Schwester einen Mantel ausborgt. Und zwar einen etwas hübscheren Mantel, mit dem man vor Gericht erscheinen kann. Ich erwähne diese kleinen Details jetzt mit voller Absicht, denn Franziska Hofer war, sie wird in der Presse geführt und auch in den Akten als Hilfsarbeiterin, manchmal auch als Handarbeiterin. Tatsächlich war sie eine Mischung aus allen möglichen und vor allem auch sogenannte Gelegenheitsprostituierte. Das heißt, wir bewegen uns hier in den untersten sozialen Schichten. Sie hatte keinen Lebenspartner, keinen festen Freund, Ehemann sowieso nicht. War alleinstehend, hat ihre Probleme, die vor allem finanzieller Natur waren, auch tatsächlich alleine lösen müssen und war daher natürlich anfällig für solche Dinge und auch schutzlos. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Wort in dem Zusammenhang.
Das muss man ja sagen, war ja bei Prostituierten oft der Fall.
Ja.
Insofern waren die anderen Nachahmer, weiß man das, waren das auch immer Prostituierte? Die Opfer wurden?
Sehr häufig, ja, sehr ja. Häufig. Das ist, solche Fälle wie die Dinge, die jetzt kommen werden, sind jetzt nicht nur interessant, weil es eben eine Mordgeschichte ist und in dem Fall eben relativ deftige, sondern weil sich durch diese Aussagen, und die haben sich zu guten Teilen dann doch erhalten, von Freundinnen, also das waren in aller Regel bis auf die Schwester andere Prostituierte, die Lebenswelt dieser Leute ein bisschen erschließt und das sind Infos, die man in Geschichtsbüchern normalerweise nicht serviert bekommt. Also da kriegt man so ein bisschen mit, wie zum Beispiel diese Hofer ihren Tag verbringen musste, wie sie sich durchs Leben schlagen musste und mit welchen Männern die zusammen war. Und das kommt in diesem Fall zumindest teilweise ein bisschen zum Tragen. Also ja, das war das Milieu, das heißt Nachtcafés beispielsweise, da eine gewisse Rolle gespielt im späten 19. Jahrhundert, die waren bekannt, wo sich da wer aufhält, wo man wen finden kann, wo man eben auch entsprechende Dinge dann tun kann, also Freier und Prostituierte, wo man sich zusammenfindet, das war alles relativ bekannt. Und die Polizei wusste das natürlich auch. Diese Franziska Hofer war polizeilich gemeldet, also sie stand unter der sogenannten sittenpolizeilichen Aufsicht, wie das damals hieß. Sie hatte einen sogenannten Gesundheitsschein, also so einen Deckel, hätte man in Wien gesagt, so einen Pappe, ja, auf Deutsch, der übrigens dann in weiterer Folge verschwunden ist. Aus Gründen, die man auch noch anführen kann. Also sie war allgemein bekannt. Und die Polizei ist mit solchen, ich benutze das Wort Mädchen, obwohl sie eine erwachsene Frau war, sie wurde auch als Mädchen bezeichnet, Die Polizei ging mit solchen Mädchen eben auch nicht gerade sanft um. Das heißt, die Leute hatten mehr Angst oder genauso viel Angst vor der Polizei wie vor den Freiern. Häufig zumindest.
Und der schon erwähnte Gerichtstermin?
Da ging's um Vagabundieren, so ein sogenanntes, also das Herumlungern, könnte man sagen. Als die Schwester dann diese Wohnung aufschließt, denn die hatte einen Ersatzschlüssel und nachschaut, was mit ihrer Schwester ist, bietet sich ihr ein Bild des Grauens. Und zwar wirklich in der Qualität, in der Ausführung, wie man das von den Whitechapel-Morden knapp 10 Jahre zuvor schon gekannt hat. Es gibt da ziemlich genaue Beschreibungen. Das heißt, Franziska liegt auf einem sogenannten Divan, ja, eine erhöhte Couch, könnte man das auch nennen. Sie ist völlig unbekleidet. Sie hat schwerste Verletzungen. Das heißt, es gibt einen Schnitt, der von der Brustbeingegend bis in die Vaginalgegend hinunterzieht. Also der Körper ist komplett eröffnet worden, die Bauchdecke von A bis Z. Sogar in die Oberschenkel hinein reicht der Schnitt noch weiter. Die Bauchdecke ist nicht nur eröffnet, sondern auch aufgespreizt worden. Das heißt, die inneren Organe sind sichtbar bis in den Unterleib hinein. Es wurden Organe entnommen, die Leber beispielsweise, die wurde drapiert dann daneben. Und ja, Dinge, die sich in dieselbe Richtung bewegen. Also es ist ein Szenario, das nicht einmal die Wiener Polizei gewohnt ist, obwohl Wien eine Großstadt war, also da passieren genug schlimme Dinge. Und man muss dazu sagen, es hat genug, mehr als genug natürlich, aber in dem Zusammenhang auch viele oder mehrere Prostituiertenmorde vorher und auch nachher gegeben. Nur waren das sehr häufig eben Morde, wo jemand erschießt mit einer Stichwaffe, einem Messer, irgendetwas anderem. Stumpfe Gegenstände, das heißt, das waren Morde, wo die Person dann natürlich ablebt, aber man hat nicht begonnen, diesen Körper zu malträtieren, nicht begonnen zu foltern, also all die Dinge, die der Jack the Ripper nachweislich auch getan hat.
Vor allem sind dann die anderen Morde ja eher wie eine Kurzschlusshandlung oder etwas, wo der Mord schnell beendet ist, aber das ist ja ein Zelebrieren.
So ist es, genau so ist es.
Also das ist eine Handlung, die irgendwie sicher mehrere Stunden vielleicht sogar gedauert hat, und auch das hinzutrapieren und so weiter, ist ja urunheimlich.
Das mit dem Trapieren ist ein ungutes, aber ein richtiges Stichwort in dem Zusammenhang, denn der Körper, wie gesagt unbekleidet, der sich auf diesem Divan befindet, ist so trapiert worden, und zwar definitiv so, dass man ihn sehen musste, sobald man dieses ärmliche kleine Zimmer betritt, und zwar linksseitig. Das heißt, sobald man da reingeht, hat man dieses Szenario voll im Blick. Das war gewünscht von der Person oder eventuell sogar die Personen, aber möglicherweise war es nur einer, die diese ganze Geschichte getan hat. Die Beine sind aufgespreizt gewesen, und ein weiterer Punkt ist, dass die Arme, der Originalton ist, sanft in die Hüften gestemmt wurde. Das heißt, die Arme wurden angewinkelt und eben dann wirklich so, wie wenn jemand selbstbewusst vor einem steht und dann eben in die Hüften hineinlegt. So wurde die Frau hingelegt, dass man sie so findet, und das wollte der oder diejenigen auch, wenn man diese Türe aufmacht. Also das war alles irgendwie, da war, wenn man so möchte, da war eine gewisse Absicht dahinter, ein gewisses System dahinter.
Klingt nach Schlachter oder Arzt.
Ja, das ist
weil
genau
vom
das.
Weil Schlachten her ist, wie ein Schwein zum Beispiel geschlachtet wird, ist ja auch einfach mal komplett
durch.
Der Schnitt ist ja durch den ganzen Körper auch. Mhm. Um das Tier dann ausbluten zu lassen. In dem Fall ist sie ja wohl nicht gehangen, sondern gelegen. Ist ja die Frage, ob sie vorher gehangen ist. Also ich meine, um die.
Wohl nicht. Also
es, okay. Ja, das, weil das wäre so wie ausbluten lassen auch. Das halt, und dann hat er es weggeräumt, weiß ich auch nicht. Also ich meine, war dann überall das Blut wirklich?
Mhm. Ja, es gibt dazu auch noch ein paar Sachen, die schon den Schluss nahelegen, dass das über, wie du zu Beginn gesagt hast, Lena, über mehrere Stunden sich hingezogen hat. Es gab nämlich so ein kleines Tischchen daneben. Der Raum war übrigens langgestreckt. Also der war nicht quadratisch, sondern der war rechteckig. Das war so ein langer, schmaler Gang. Auf der einen Seite eben dieser Divan. Dann einen kleinen Kasten hat es gegeben, dann einen kleinen Tisch auf der anderen, der rechten Seite, und vorne, also frontal vor einem, wenn man den Raum betritt, war dann das Fenster. Also das war alles andere als ein schöner Wohnraum, das war eben nur eine Absteige, wo man halt schlafen konnte. Mehr ging finanziell nicht. Und zu sehen war auf der anderen Seite ein, wie es damals noch hieß, ein sogenanntes Lavoir, auf Wienerisch ein Lavour, das heißt eine Waschschüssel. Die Waschschüssel war gefüllt mit blutigem Wasser, und es ist klar, dass er sich darin mehrmals die Hände gewaschen hat. Es gab auch Tücher, in Wien wiederum was Fetzen bezeichnet, die ebenfalls blutig waren, wo er sich die Hände mit Sicherheit abgewischt hat. Und es gab auf der Bettdecke, das ist eine Überdecke gewesen übrigens, einen blutigen Abdruck des Handballens, und zwar des rechten. Also der hat sich abgestützt irgendwie und dabei hat er dann schlicht und einfach etwas Blut zurückgelassen. All diese Dinge gab es und all diese Dinge sind relativ starke Indizien dafür, dass das Ganze nicht schnell gegangen ist, sondern dass er wirklich, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, mit einem gewissen Genuss, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, diese Dinge vollzogen hat.
Klingt aber auch, als wäre er gestört worden, weil ich finde es irgendwie komisch, dass du dir die Hände, also du drapierst deine Menschen und dann lässt du aber die dreckigen Fetzen und das Labor da
zurück. Ja,
ich meine, wie wenn da noch was im letzten Schritt, keine Zeit mehr, weil die...
Das Labor
ist schon hell geworden, oder ich weiß es nicht.
Das Labor ist, ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist eine dieser Wohnungen, wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt, die keinen Wasseranschluss hatte. Das heißt, das Labor hätte am Gang ausleeren müssen.
Ja, okay.
Das ist schwierig. Also es wäre einfacher gewesen, man lässt das ganze Zeug da drinnen und marschiert einfach los, wann auch immer, bevor man da beginnt, irgendwie wirklich aufzuräumen. Mhm. Ein weiterer Punkt, weil die Frage war nämlich schon, und zwar ernsthaft gestellt von Seiten der Presse und auch die Polizei hat sich mit diesen Dingen ein bisschen beschäftigt. Heute würde man sagen, naja, das ist sicherlich mit irgendwelchen sexuell motivierten Geschichten dahinter, also das, was man damals als Lustmord bezeichnet hat. Die Presse allerdings hat auch eine zweite Theorie aufgestellt, ob es tatsächlich ein etwas merkwürdiger Raubmord hätte sein können. Die Polizei hat sich ein bisschen zurückgehalten bei diesen Dingen, denn was schon stimmt, ist der Umstand, dass Gegenstände entwendet wurden. Also Franziska Hofer war eine durchaus arme Frau. Viele Dinge hatte sie nicht ihr eigen nennen können, aber ein paar Sachen sind verschwunden, die da von ihrer Schwester identifiziert worden konnten, dass sie eben nicht mehr da sind. Und in späterer Zeit, also ungefähr 10 Tage später, Anfang Jänner 1899, wird das dann noch einmal eine gewisse Rolle spielen. Beispielsweise aus ihrem kleinen Schreibtisch, beziehungsweise aus ihrem Tisch, da gab es eine kleine Schublade drunter, mitnichten war das ein richtiger Schreibtisch, ist eine Sparbüchse verschwunden. Die wurde sehr genau beschrieben, also die war aus Holz gemacht, rötlich mit weißen Ecken und weißen Kanten und mit einem kleinen Schlitz oben, dass man Münzen hätte reinschmeißen können, also ein kleines Holzkästchen war das. In dem lag zwar kaum was Wertvolles drinnen, es waren nämlich Pfandscheine von Gegenständen, die dann von der Presse im Wesentlichen als Kram bezeichnet wurden. Also wirklich billigste Dinge, das heißt, sie hat beispielsweise einen Schal verpfändet, sie hat andere Kleidungsstücke verpfändet, sie hat eine kleine Uhr verpfändet und solche Sachen. Das heißt, das bewegt sich im vielleicht zweistelligen Kronenbereich der damaligen Zeit, also da wird man nicht reich davon. Diese Büchse war weg, dann waren einige Kleidungsstücke weg, die sie an diesem Tag getragen hat. Das heißt, ihre weißen Strümpfe sind verschwunden. Ihr weißes Hemd, ein ganz normales, durchschnittliches Hemd ist weg. Ihr Überrock, das war ein brauner Überrock, ist verschwunden und 2 Paar Schuhe ebenfalls. Man muss nochmal dazu sagen, das hatte de facto keinerlei finanziellen Wert, das Ganze. Und wenn man jetzt beispielsweise, ist zwar spekulativ, aber wenn man beispielsweise daran denkt, dass es die Kleidungsstücke sind, die sie trug, als sie mit der Person zusammen war, könnte man dann auch wieder auf einen eher sexuell motivierten Hintergrund hindeuten, dass der die Sachen mitgenommen hat als Trophäe zum Beispiel.
Eine Frage, weiß man, was sie wirklich umgebracht hat? Hat das ja auch einen Schnitt am Hals, war irgendwie...
Es gibt, das ist ganz spannend, denn es gibt im Prinzip 2 Dinge. Das eine ist, muss man auch dazu sagen, da hast du recht, sie wurde gewürgt. Das heißt, sie hat wahrscheinlich diese extrem schweren Verletzungen nicht bekommen oder sich ergehen lassen müssen, als sie bei vollem Bewusstsein war. In der Obduktion, die am selben Tag dann noch durchgeführt wurde, und zwar um circa 14.30 Uhr im Allgemeinen Krankenhaus in Wien hat sie das abgespielt, in der Pathologie unten, wird Verbluten als Todesursache angegeben. Also ob sie jetzt zuerst wirklich erwürgt wurde oder ob sie noch am Leben war und dann eben durch den schweren Blutverlust verstorben ist, ist nicht so ganz klar.
Aber bei Bewusstsein kann es ja nicht sein. Wenn das klar, also glatte Schnitte sind, dann wird man sich ja wohl gewehrt haben.
Ja, das ist auch eine Frage. Auch das kann man beantworten. Gegenwehr wird fast völlig ausgeschlossen. Also dieses Obduktionsverfahren, dieser Obduktionsbericht ist eben in dem Deutsch der damaligen Zeit noch gehalten. Das ist alles so ein bisschen altmodisch dargestellt. Was man gefunden hat, waren einige wenige Hautabschürfungen, die marginal, wie es so schön hieß, waren, also wirklich sehr, sehr wenig, sehr, sehr klein waren. An einem Handrücken dann kleine Schnittverletzungen, die auch so dargestellt werden, als wäre das wirklich kaum sichtbar. gewesen. Das heißt, wirkliche Abwehrwunden, dass man sich mit Armen und Beinen wehrt gegen jemanden, der ein sehr scharfes Schnittinstrument in den Händen hält, nichts. Und eben die Würgemale und auch innen sozusagen, also Stimmbänder, Kehlkopf und so weiter, war eindeutig zu sehen, dass sie schwer gewürgt wurde. Das kann man ja auch relativ leicht feststellen.
Und man nimmt ja mal, nehme ich an, stark an, dass der Tatort, also wirklich dieses Zimmer war, dass sie schon dort umgebracht
sind. Ja, ja, ja.
Da waren also davon mehrere Leute rundherum, die auch Zimmer hatten.
Richtig, das war ein Mietshaus, genau. Davon geht man schwer aus. Diese Leute wurden natürlich auch, das wird auch so beschrieben natürlich, die wurden unendlich lange verhört. Da hat man alle möglichen Variationen dann versucht durchzugehen. Die Diskussion, ob es ein Lustmord war oder eben ein Raubmord, der irgendwie unter Anführungszeichen außer Kontrolle geraten ist, die wurde schon vor 100 Jahren geführt, so wie wir das jetzt gerade versucht haben, ein bisschen darzustellen. Man hat sogar wiederum Hörproben gemacht. Das heißt, was kann man durch Wände in den Gang und in das nächste Appartement hören und was nicht? Nicht sehr viel. Aber man darf davon ausgehen und man ging davon aus, dass sie nicht geschrien hat. Also, dass das Ganze in einer merkwürdigen Stille abgelaufen ist. Das heißt, er wird sie gewürgt haben und als sie bewusstlos war, dann aufs Bett gepackt oder auf diesen Divan, besser gesagt, und dann eben diese Dinge begonnen haben zu tun, die er offensichtlich tun wollte. Und dass er mehr vorgehabt hat, als die Frau nur zu berauben oder eben zu würgen, bis sie dann das Bewusstsein verliert, ergibt sich aus dem Umstand, dass das Schneidewerkzeug kein normales Messer war. Bei dieser Obduktion, die dann eben am selben Tag nachmittags durchgeführt wurde, das war übrigens der Herr Professor Haberda, der geheißen Albin. Ich erwähne ihn deswegen jetzt namentlich, weil der war eine Koryphäe in der damaligen Zeit. Pathologe, Anatom, der wurde immer dann gerufen, in dem Fall ist er übrigens aus dem Urlaub zurückgeholt worden, wirklich immer dann im Einsatz bei den ganz speziellen, sehr grausamen und ja, also beinahe einzigartig dastehenden Fällen. Der konnte relativ schnell herausfinden, dass es nur ein einziger Schnitt war. Also es waren nicht die Schnitte, sondern es war ein, leider Gottes oder wie auch immer man es jetzt sagen möchte, fachkundig geführter Schnitt. Und wahrscheinlich war es ein Skalpell. Also da war kein Fleischermesser dahinter, da war nicht irgendwas, das man in jedem Geschäft kaufen kann dahinter, sondern das war schon eine sehr, sehr scharfe und kurze Klinge. Also das klingt nach Skalpell. Und die Person, die dieses Verbrechen getan hat, wusste, wie man mit sowas umgeht. Ja, der Schnitt wurde auch von unten nach oben geführt. Das heißt, die Bauchdecke wurde fachmännisch eröffnet, die Leber wurde fachmännisch herausgetrennt. Das waren alles Dinge, die darauf zurückzuführen waren, dass die Person wusste, wie man sich ja, menschlicher oder überhaupt, wenn man einen Tierarzt eventuell noch mit ins Boot holen will, Säugetieranatomie auseinandersetzt.
Könnte es auch ein Jäger sein? Könnten Jäger auch solche Dinge?
Theoretisch, die beiden ja auch wenn man, wild aus, ja, richtig, wenn man weiß, wie man wild ausweidet, also große Säugetiere, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber wenn man die Dinge also so ausweiten möchte, theoretisch ja. Nicht? Also es muss auf jeden Fall jemand sein, das wurde auch so beschrieben, denn der Herr Haberda, der Professor Haberda, hat wenige Tage nach der Obduktion eine Art von Pressekonferenz abgehalten, die ebenfalls noch im AKH war. Da wurde Fachpersonal geladen, vor allem Juristen waren da dabei, Richter und so weiter, und hat gemeint, dass es war auf jeden Fall eine Person, die anatomische Kenntnisse hatte und wusste, wie man mit einem Schneidegerät fachgerecht umgeht. Also das könnten verschiedene Tätergruppen gewesen sein. Interessanterweise hat der Haberda gemeint, was eigentlich spannend ist, wahrscheinlich war es nicht der klassische Fleischhauer. Das hat sich nämlich sofort irgendwie da so ein bisschen konzentriert drauf, die Presse hat fokussiert, das muss einer vom Fach gewesen sein, sondern wahrscheinlich war es ein Arzt. Also jemand, der wirklich anatomisch-medizinische Kenntnisse hatte, weil die Schnitte einfach so gesetzt waren.
Ja, der hat aber nie die Verbindung zu Jack the Ripper gebracht, das war dann nur die Presse.
Ja, er persönlich nicht, die Presse dann schon zum Zeit dieser Konferenz sehr wohl und auch schon vorher. Ja, weil der eben auch diese Spekulationen immer gegeben hat, war das ein Arzt und so weiter, war das ein Mediziner oder nicht. Das ist auch eine Parallele, die da irgendwie mitspielt. Und die Presse hat das natürlich sofort weitergesponnen, das ist gar keine Frage.
Nochmal zurück zu dem Abend. Das heißt aber, diese Person oder die Personen müssen ja reingekommen sein in das Haus. Hat wohl niemand das beobachtet?
Aber das ist war Haus ist ungewohnt. Das Haus ist doch abgesperrt.
So ist es. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wirklich wichtiger. Es gibt ein bisschen was dazu. Also es gibt die Aussage eines 12-jährigen Mädchens, die Franziska Hofer noch gesehen hat an diesem Nachmittag. Beispielsweise wird gesagt, gegen 19 Uhr abends war sie unterwegs. Gegen 21.30 Uhr circa, das war dann jemand anderes, der sie noch gesehen hat, war sie unterwegs. Was wirklich wichtig ist und was auch stimmt, ist, dass in Wien in aller Regel um 22 Uhr die Miets- und Zinshäuser gesperrt wurden, Wenn man nach dieser Zeit rein oder raus wollte, musste man dem Hausmeister Bescheid geben und das sogenannte Sperrgeld zahlen. Das haben die Leute natürlich, vor allem die ärmsten Armen, versucht zu vermeiden. Es war zwar nicht viel, aber es ist wieder Geld, das du abgeben musst. Und der Hausmeister, den man natürlich auch auf Biegen und Brechen wirklich verhört hat, eindeutig gemeint, nach 22 Uhr ist sie weder rein noch rausgegangen. Also sie muss schon vorher im Haus gewesen sein. Und dann gibt es eine Reihe von Zeugenaussagen, die auch Beschreibungen von Männern, die mit ihr irgendwie unterwegs waren, am Tag vorher und am eigentlichen Tag der Tat, der übrigens der 26. Dezember war, also der sogenannte Stefanitag, zweiter Weihnachtstag, die dann natürlich sehr schwammig sind und sehr schwierig sind. Es gibt beispielsweise, also drei habe ich jetzt einmal rausgefunden, drei Beschreibungen von Männern, die alle einen schwarzen Schnurrbart hatten, die alle schwarzes Haupthaar hatten, die alle einen schwarzen Gehrock, und zwar einen kurzen Gehrock, anhatten. Ja, was willst du mit sowas anfangen? Also die schauen alle gleich aus, das ist die klassische, typische Männermode der damaligen Zeit für den Durchschnittsmann, der halt unterwegs ist auf der Straße. Solche Sachen sind das.
Wann wird denn wieder aufgesperrt? Weiß man das eigentlich?
Ich glaube zu wissen, dass es spätestens um 6 Uhr morgens ist, weil wenn man den Bettgeher, ist eine andere Geschichte, aber wenn man dem Rhythmus der Bettgeher folgt, die mussten ja auch rein oder raus und hatten nie Schlüssel. Spätestens bis 22 Uhr mussten die dort sein und mussten spätestens 6 Uhr morgens das Gebäude oder die Wohnung verlassen haben. Also wahrscheinlich war es 6 Uhr früh.
Das heißt auch, dass der Mörder wohl nicht von alleine hätte rauskommen können in der Nacht?
Ja, eigentlich nicht einfach. Es hat sich daraus so ein bisschen auch die Spekulation ergeben, dass die ganze Nacht drinnen geblieben ist und dann in den frühesten Morgenstunden, es war ja Winter, also um 6 Uhr früh war es sicher noch dunkel, dann entfleucht ist sozusagen, also irgendwie dann, sobald die Haustüre offiziell offen war, dass er sich da rausgeschmuggelt hat. Das ist so die gängigste Variante. Eine Geschichte, die vielleicht auch irgendwie, also theoretisch zumindest hätte passen können, dass der gar nicht viel raus und rein hätte gehen müssen, wenn es ein Nachbar war. Ja, also der hätte das Haus dann überhaupt nicht verlassen müssen, hätte einfach nur um die Ecke biegen müssen ins nächste Appartement, und die wurden natürlich alle verhört, die wurden alle angeschaut, also so schlau war die Polizei damals auch schon, ist dabei nichts rausgekommen. Was auch ganz interessant ist, es gab Aufrufe von Seiten der Polizei, die in der Presse dann kolportiert wurden, dass Hausbesorger, Hausbesorgerinnen, Ehefrauen, ja, Lebensgefährtinnen schauen sollen, wenn ihre Männer sehr spät oder sehr früh nach Hause kommen, ob sie beispielsweise irgendwelche Blutflecken an den Kleidern, an den Ärmeln oder sonst wie hätten. Also man hat wirklich versucht, die Bevölkerung da so ein bisschen zu sensibilisieren, weil man wirklich keinerlei Ahnung hatte, wer da dahinter steckt. Also Auffälligkeiten, dass vielleicht der eigene Ehemann oder der eigene Freund oder der eigene Arbeitskollege in Wirklichkeit ein ganz wilder Mörder ist. Also man ist von allem ausgegangen und hat das auch wirklich in der Zeitung versucht zu verbreiten. Schaut es euren Nachbarn genauer an.
Vielleicht war das der Portier selber.
Auch das war eine Möglichkeit, der Hausmeister.
Der nebenbei Arzt war.
Der nebenbei Arzt war. Also Arzt und Maler war.
Und Jäger in der Freizeit. Und,
ja, genau, also so ein umtriebiger Hausmeister.
Multitalent.
Ja, man hätte von allem ausgehen können. Man hat auch versucht, die Lebenswelt von der Frau Hofer ein bisschen zu durchleuchten. Auch das ist nachvollziehbar. Es gibt Aussagen von Nachbarn. Teilweise hat man diese Leute dann auch erwischt. Wenige Tage vor der Bluttat hatte sie offensichtlich einen Freier, der stark alkoholisiert war, der Drohungen ausgestoßen hat. Also das hat man dann sehr wohl gehört durch die Wände durch. Da wurde herumgeschrien, dass der dahinter steckt, dass der also seine Drohungen einfach wahrgemacht hätte. Ein weiterer Punkt ist dann auch der, einen Abend vor der Bluttat gibt es die Aussage einer gewissen Anna B. Punkt, also der Name wurde nicht ausgeschrieben, eine Freundin, eine persönliche Bekannte von Franziska Hofer, ebenfalls eine Prostituierte. Die beiden waren einen Abend vor der ganzen Geschichte noch am Abend zusammen unterwegs. Das war auch nicht unüblich, dass man zu zweit geht oder vielleicht auch zu dritt. Und die hat ebenfalls eine Aussage gemacht, die nicht uninteressant war. Da hat sie nämlich einen Mann angetragen an die beiden, also ein potenzieller Freier, der als sehr unheimlich, als sehr ungut eigentlich wahrgenommen wurde. Er hat beide Frauen gefragt, wie es denn ausschaut. Die Anna hat ihn abgewiesen, die Franziska ist dann mit ihm mitgegangen, beziehungsweise umgekehrt. Und der Hintergrund ist der, dass Franziska gemeint hat, sie nimmt den jetzt mit, weil wenn sie dann alleine nach Hause geht, dann ist die Chance sehr hoch, dass sie von der Polizei aufgegriffen wird wegen Vagabundierens. Und sie hatte Angst, und darum ging es übrigens auch in dieser Gerichtsverhandlung, die sie dann nicht mehr wahrnehmen konnte, dass sie bei einer weiteren Verurteilung in die sogenannte, wie es damals noch hieß, Weiberstrafanstalt, in Wiener Neudorf überstellt wird. Also solche Lebensverhältnisse sind das. Man trägt sich völlig fremden Männern an, bevor man irgendwie von der Polizei dann vielleicht noch mitgenommen wird. Also das ist eine enorme Unsicherheit, die da drin steckt. Es gibt sowohl finanziell als auch privat für diese Frauen eigentlich keinerlei Konstanten.
Nach diesem Fall gab es dann nochmal eine ähnliche Tat?
Nein, nicht in Wien. Das ist auch so eine Sache, also das hat sich dann irgendwie in Luft aufgelöst. Erwischt wurde der übrigens nie, also der Otterkringer Mörder. Wie zuvor erwähnt, Verdachtsfälle gab es mehrere. Es wurden auch Männer festgenommen, die in letzter Konsequenz aber eben Alibis hatten. Hat ein bisschen gedauert in manchen Fällen, aber die hatten dann alle Alibis.
Hatte sie einen Lebensgefährten?
Zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber die Frage ist berechtigt und ist auch nicht so schlecht. Denn was der unbekannte Täter oder die Täter, aber ich bleibe jetzt einmal bei der Einzeltätergeschichte, auch mitgenommen hat, neben eben diesen Schuldscheinen und ein paar persönlichen Dingen von ihr, sind zwei Bilder. In der Wohnung hingen zwei Fotos in schwarzen Holzrahmen. Auch diese Fotos hatten genau null finanziellen Wert. Also warum er die mitgenommen hat, ist unklar. Das eine Bild, und zwar das linke der beiden, die hingen mehr oder weniger nebeneinander, zeigt die Fotografie eines Mannes, mit dem sie über längere Zeit hinweg ein stabiles Verhältnis hatte, also ihr Freund oder ihr Ex-Freund, würde man heute dazu sagen. Und das zweite Foto zeigt zwei Frauengestalten, wo man nicht genau weiß, wer die Köpfe. Ein Porträtfoto von zwei Damen, wo man nicht genau weiß, wer das wirklich war.
Und das hat die Schwester ausgesagt,
dass die Bilder sind weg. Die sind weg, genau, richtig.
Das Bild vom Ex-Freund, hatte der einen Schnurrbart, schwarze Haare und einen kurzen Gehrock?
Das ist eine gute Frage.
Jäger?
Ja, vielleicht war er, ich weiß nicht, ich glaube,
Rätsel gelöst?
Jäger,
danke.
Ja, wieder schon. Nächster bitte. Nein, ich weiß es nicht. Also,
oder hat er seinen Schnurrbart verschickt?
Ja, auch das hatten wir schon, müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Also man erinnere an das Giftmischer-Pärchen in diesem Zusammenhang.
Ja, wie war die Tapete in dem Raum?
Ja, das auch. Es gibt ein Foto davon, es gibt sogar mehrere Fotos. Also ich empfehle die Bilder von ihr nach der Tat.
Also
ich sag dazu an alle, die uns jetzt gerade zuhören, das Foto ist mit, ich weiß nicht, ob es jetzt schon leichter zu finden ist, als früher. Damals hat es ein bisschen Aufwand bedeutet, bis Google das ausgespuckt hat, weil es eine explizite Darstellung ist. Man kann es grundsätzlich, denke ich, immer noch finden, wo sie, jetzt ein Polizeifoto, wo sie zu sehen ist, direkt oder kurz nach der Auffindung, also in dem bereits drapierten Zustand. Der Fall wird allerdings auch aufgerollt im Wiener Kriminalmuseum, wo ein Ausschnitt oder der Ausschnitt auch wirklich zu sehen ist. Also da ist sie drauf. Vielleicht noch ein Punkt, der übrigens nicht sofort rausgekommen ist und diese Lustmordtheorie stark unterstreicht, und man geht heute davon aus, dass es wirklich in die Richtung ging, ist der Umstand, das hat ein bisschen gedauert, bis man da drauf gekommen ist, spricht auch dafür, dass der Professor Haber da eben sehr konzentriert gearbeitet hat und die Dinge sehr genau angeschaut hat. Der Mörder hat ihr eine Haarsträhne abgeschnitten. Schaut so aus, nicht mit Schere oder so weiter, sondern ebenfalls mit diesem Skalpell, ich nenne es jetzt einmal so. Also es ist keine lange Strähne, es ist nur so ein Büschel Haare, und hat diese Haare dann merkwürdigerweise wieder in das Kopfhaar zurückgesteckt. Das heißt, man sieht das, man hat das nicht gesehen zu Beginn, sondern erst als man eben den Kopf untersucht hat und ein bisschen genauer hingeschaut hat, ist man draufgekommen, dass da lose Haarbüschel einfach gesteckt waren zwischen dem normalen Haupthaar Franziska Hofers. Also er hat sie wieder zurückgesteckt. Er hat
aber nur
abgeschnitten, nur ein Büschel. Das sind seltsame Verhaltensweisen, die schon darauf hindeuten, dass der erstens einmal sowieso nicht dicht war. Also ich drücke das jetzt einmal sehr salopp aus. Aber dass da eben so eine Art sexuell motivierter Fetisch-Hintergrund, wie auch immer das dann weitergegangen ist, vielleicht doch geherrscht hat. Das hat man nicht gleich rausgefunden, sondern es hat ein bisschen gedauert. Also diese Kleinigkeiten,
die da drin stecken. Und das weiß man ja nachweislich von dem originalen Jack the Ripper auch nicht. Also ich meine, man weiß, wie die Polizisten dort gearbeitet haben, muss man ja auch sagen.
Das ist richtig. Das war noch anders als der Vergehen eben, wie du zu Beginn gesagt hast. Das sind schon 10 Jahre vergangen. Da gab es andere Vorgehensweisen bereits. Die Polizei hat sich auch weiterentwickelt. In dem Wiener Fall hat man also wirklich relativ, oder soweit man das halt sagen kann, relativ sauber gearbeitet und versucht, die Dinge wirklich also im Griff zu behalten. Nicht? Also alle Spuren, die irgendwie da waren, hat man versucht zu verwerten. Und das ist eine kleine Spur gewesen, die aber dann in letzter Konsequenz auch für Verwunderung gesorgt hat. Warum schneidet ihr Haare ab und steckt sie wieder zurück?
Wenn wir schon nochmal bei Spuren waren, es sind ja auch Dinge, die verschwunden sind neben den Bildern. Ja. Die sind alle nie wieder aufgetaucht.
Doch. Und das ist jetzt der Punkt, wo man noch anschließen kann. Ich habe zuvor gesagt, manche Sachen werden noch wichtig werden. Er hat auch den den Wohnungsschlüssel hat er mitgenommen. Eben diese anderen Dinge, Ohrringe hat er mitgenommen, und zwar die sie getragen hat. Die wurden ja aus den Ohrläppchen gerissen. Das war eindeutig zu sehen. Das waren ganz billige Ohrringe. Also die hatten einen Wert von 1,5 bis 2 Kronen. Also damit kann man auch kein großes Geld machen. Und diese Dinge sind alle verschwunden zu Beginn. Der etwas gespenstische Teil ist der, dass ungefähr 14 Tage nach dem eigentlichen Mordtat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es der 14. Jänner 1899, der Kalvarienbergstraße in Wien, die ist nicht sehr weit weg übrigens von dem Ort, wo es passiert ist, dieses rote Holzschächtelchen wieder aufgetaucht ist, inklusive aller Pfandscheine. Eingepackt in sogenanntes Packpapier und mit einer Bastschnur zusammengeknotet, in der Ecke liegen gelassen worden, und ein neugieriger Fußgänger, der das Ding gesehen hat, natürlich reingeschaut hat, Zeitung gelesen hat und dann erkannt hat, dass das so eine ziemlich auffällige rote Schachtel ist mit ein paar weißen Ecken, zur Polizei getragen. Und auch andere Dinge sind wieder aufgetaucht. Kleidungsstücke, Teile von Kleidungsstücken, also sogenannte Fetzen, wie gesagt. Solche Dinge kommen wieder zurück. Das heißt, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit war der immer noch in der Gegend. Man hat sich dort herumgetrieben, ja, rund um Otterkring, in Otterkring, war offensichtlich schlau genug, nicht erwischt zu werden. Man geht oder ging damals davon aus, dass er vielleicht diese Dinge wieder losgeworden ist, weil es ihm einfach zu heiß war, diese Pfandscheine abzuholen oder einlösen zu lassen. Schwierig. Das ist dann so ziemlich das letzte Lebenszeichen von ihm oder einer Person, die da irgendwie mit involviert war, was wirklich er war, der das Kiesel dort hingestellt hat, ist ja unklar, leider. Aber dass die ganzen Dinge da irgendwie im Fluss waren. Also der war mit hoher Wahrscheinlichkeit Tage nach diesem spektakulären Mord immer noch in Wien unterwegs. Das darf man mit ein bisschen Vorsicht vielleicht sagen. Und um diese Dinge noch ein bisschen zu beschreiben, also die Atmosphäre, Wien war auf den Beinen. Wie gesagt, diese Jack the Ripper-Geschichten der Presse, die enorme Brutalität, die da drin steckte, der Umstand, dass es keine wirklich brauchbare Spur gab, wo die Polizei ziemlich stark unter Druck war, durch die Presse beispielsweise, durch die Öffentlichkeit, hat diesen Fall natürlich angeheizt und am Leben gehalten. Also Wien sprach darüber ganz, ganz eindeutig.
Ja, eine schwierige Situation für Prostituierte, die arbeiten müssen und sich wahrscheinlich überhaupt nicht sicher fühlen.
Richtig, genau. Und in dem Zusammenhang, um diese Atmosphäre jetzt noch ein bisschen weiter zu spinnen, am 31. Jänner 1898, also Silvestertag, Jahreswechseltag, kommt es zu einem neuen Prostituiertenmord. Der hat diese Hysterie natürlich noch sehr viel stärker angeheizt. Nur, der Täter wurde noch im selben Moment, also kurze Zeit später, erwischt. Da ging es wiederum darum, dass eine Prostituierte, die Anna Spilker war das, erstochen wird von einem Freier. Das war das Simon Schosteritz. Der wird aber quasi auf frischer Tat ertappt von einer Zimmerkollegin, einer Anna Dittmann, also mal Anna geheißen aus irgendeinem Grund.
Das ist ein schöner Name.
Da sind viele Annas unterwegs gewesen. Ja, ist ein schöner Name. Und waren viele Annas unterwegs, und die sieht ihn zwar nicht, wie er ihre Arbeitskollegin tötet, aber er ist noch im Raum, als die Anna Dittmann gerade um die Ecke biegt und ihre Freundin, sie war auch persönlich eine Freundin von ihr, gerade im Sterben liegt. Das heißt, er wird erwischt, er läuft zwar davon, stößt die Freundin um, rennt aus dem Haus raus, wird aber verfolgt, weil die kreischt natürlich ganz wild, wird von einigen Personen verfolgt, eingeholt, festgehalten, die prügeln ihn dann halb zu Tode, weil man natürlich sofort der Auffassung ist, das ist er, generell ist er das. Dann trifft die Polizei noch ein, zu Beginn ist es nur ein Schutzmann, der zufällig sowieso gerade seine Runden dreht, später werden es dann mehr sein, und das ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit schon davon auszugehen, dass die Polizei diesem Simon das Leben gerettet hat. Da wird wirklich beschrieben, dass der von einer Menge geprügelt wird, dass sich Leute mit Sesseln bewaffnen und auf den einschlagen und so weiter und so fort. Also der hat dann auch dementsprechende Verletzungen. Das wird auch ein bisschen dazu beitragen, dass der nicht sofort verhört werden kann. Außerdem ist er schwer betrunken zu dem Zeitpunkt, sondern dass das alles ein bisschen Zeit braucht. Aber der Schosteritz war noch dazu, muss man dazu sagen, war Fleischhauer, Geselle. Das heißt, das war ein weiteres Indiz, dass das zusammenpassen könnte, dass der dahinter steckt. Hatte aber ein Alibi, und auch die Art und Weise, wie eben diese Anna Spilker zu Tode kam, passt überhaupt nicht auf das, was man vorher mit der Frau Hofer gemacht hat. Also das war ein Mord im Affekt, er war schwer betrunken. Es gab zum Streit zwischen der Prostituierten und dem Freier, zu Provokationen. Der hat rot gesehen und hat sie angegriffen und wirklich schwer verletzt. Und sie ist dann relativ bald darauf, so circa 20 Minuten nach der Attacke, ist sie dann verstorben. Mhm. An Blutverlust und so weiter. Aber das sind alles so Geschichten, die halt zeigen, in welcher Atmosphäre sich Wien befunden hat. Wie eingangs erwähnt, Frauenmorde, Prostituiertenmorde gab es vorher in Wien, gab es nachher in Wien, aber der war eine Besonderheit, könnte man sagen. Also erwischt worden ist er nie. Das Letzte, was in dem Zusammenhang noch erwähnenswert ist, weil es eben um einen Berliner auch ging, einige Wochen vor der Hofer-Geschichte wird eine andere Prostituierte einen Herrn in einem Nachtcafé im 2. Wiener Gemeindebezirk am Tabor, in der Taborstraße, kennenlernen, wird den Freier dann mit zu ihr nehmen und wird dann später zur Polizei gehen und aussagen. Also der war ganz komisch, der Typ, der war definitiv, er hatte Berliner Akzent, sah relativ wohlhabend aus, der wird genau beschrieben, also er hat einen Pelzmantel mit einem Seidenkragen, einen Halbzylinder auf, schwarzer Schnurrbart, schwarzes Haupthaar und hat diese Prostituierte nicht angefasst. Also er wollte keinen körperlichen Kontakt, sondern hat ihr circa 1,5 Stunden nur vom Aufschlitzen erzählt. Ja, vom Würgen, vom Aufschlitzen, von anderen Dingen mehr. Dann hat er ihr 20 Kronen gegeben, hat gesagt, fein war's und ist wieder verschwunden. Als dann diese Hofer-Geschichte ins Rollen kam, ist die zur Polizei gegangen, hat angezeigt, sie hat eine Aussage gemacht, hat natürlich auch zu nichts geführt. Aber eben diese Berliner Geschichte kam dadurch noch einmal in Mode. Also, dass da einer in Wien war, der wirklich krank im Kopf war. Aus welchen Gründen und wie auch immer sich das dann weiterentwickelt hätte. Der Fall Hofer ist auch deswegen ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil es zu einem, eigentlich war es ein Justizirrtum, kam. Wir haben eingangs erwähnt, dass Franziska ja einen Gerichtstermin gehabt hätte, den sie nicht mehr wahrnehmen konnte, weil sie zu dem Zeitpunkt schon tot war, also in der Nacht vorher, zwischen 10 Uhr und 1.30 Uhr morgens circa, wurde übrigens angesetzt als Tatzeitpunkt. Weil das ein Feiertag war, eben der 26. Dezember, Weihnachtsfeiertag, erschienen keine Zeitungen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das Gericht wurde offiziell auch nicht informiert, dass Franziska Hofer tot war. Und dann am ersten Arbeitstag nach den Weihnachtsferien hätte sie dort hinkommen sollen, also am 27. dann, ist nicht aufgetaucht. Daraufhin hat man sie verurteilt. Ja, zu mehreren Tagen Gefängnis hätte sie ausgefasst. Das hat dann ein sehr harsches Presseecho hervorgerufen, weil man gemeint hat, eine Tote, die so furchtbar gestorben ist, jetzt auch noch zu verurteilen, das geht nicht, das ist eine Riesenfrechheit. Tatsächlich war es eben ein Justizirrtum, dass dann noch rückabgewickelt wurde, allerdings sehr umständlich. Also der Amtsschimmel hat da ordentlich schon gewirrt, denn man musste das einmal offiziell feststellen, das ist auch nachvollziehbar, dass die das natürlich amtlich haben wollen. Dann musste man den Prozess noch einmal aufrollen und dann musste man ihn rückabwickeln und erst dann konnte man sie von diesen 3 oder 4 Gefängnistagen wieder sozusagen rehabilitieren. Mhm. Also das war eine Peinlichkeit. Das war eine Peinlichkeit, wie die Presse auch hergefallen ist und eben vor allem die eher linksgerichtete Presse, die sowieso so ein bisschen gegen den Staat agiert hat. Also das hat man dann noch zusätzlich zum Anlass genommen, um hier Öl ins Feuer zu gießen. Auch ein Nebenaspekt, eine Nebengeschichte der ganzen Hofer-Geschichte.
Damit endet die heutige Folge, die sich mit diesem abscheulichen Verbrechen beschäftigt hat. Wer generell mehr über historische Kriminalfälle wie diesen erfahren möchte, dem können wir zum Schluss noch das Wiener Kriminalmuseum ans Herz legen. Das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und damit hoffen wir, dass ihr aber auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir wieder ausfahren.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Are you ready?
Der angeblich Jack the Ripper war, also deutschstämmig.
Kai Uwe aus meiner
Eile. Ja, genau. Also,
klingt man nicht schlecht.
Ja. Also der Karl Uwe könnte es auch gewesen sein.
Oh, guck doch mal. Boah, habt ihr Lust mal zu begehen? Alles gut, das kommt. Dann schaltet jetzt ab.
Die Leder schaltet nicht ab.
Ich bleib dran. Hast du das aufgenommen? Ja. Gefällt mir.
Nein, das gefällt
weiter
mir.
Weiter so, Willem.
Ja, das gefällt mir nicht.
Gut, jetzt sind wir wieder nicht mehr lustig.
Ja, das ist wieder lustig. Ernst.